Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Das sind wir.
Hallo, guten Tag, hallo. Servus und grüß hallo. Gott.
Ich habe gerade in deiner Küche festgestellt, dass du einen Rotwein offen hast.
Ja.
So.
Ja und?
Meine Gastgeberqualitäten sind dahingehend so geschult, dass ich sofort, eigentlich ohne zu fragen, sofort ein Glas da hätte.
Möchtest du ein Glas
so,
Rotwein?
Ne? Genau.
Möchtest
so,
du ein
so.
Glas Rotwein?
Ja, jetzt ist vorbei. Jetzt, hab ich dir, jetzt hast du, weißt du,
ich so. Trink ja kaum mal Rotwein.
Warum nicht?
Ich koche eigentlich immer damit.
Ach. Ne? Gut. Kleine Info an mich. Memo an mich. Keinen Rotwein mehr mitbringen. Macht ja keinen Sinn.
Doch. Nee, ist immer schön.
Also das ist
immer
ein schön teurer Rotwein, den ich dir damals mitgebracht habe aus der Pfalz.
Ja.
Ja. Und den haust du da einfach. Ja, gut.
Den hau ich nicht einfach.
Doch,
ich habe auch ein Glas zum Kochen getrunken.
Hast du Gulasch?
Eine Suppe habe ich gemacht.
Eine Suppe.
Mhm.
Mit Rotwein? Eine Rotweinsuppe?
Ja. Mhm. Ja.
Schön.
Da ist nur ein Schluck drin.
Ja.
Der war aber sehr lecker.
Doch,
sehr
verrückt. Lecker. Aber das ist schön, dass meine Weine, die ich dir so schenke, auch lecker sind, oder?
Ja,
ist doch verrückt.
Ja, sind sie. Sind sie.
Hör mal, Gregor, gemeinsam sind wir
leidenschaftliche
Hobbyköche.
Ja, so ist's. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler, der andere angeblich der bessere Koch.
Mhm.
Wir stellen euch in jeder Folge bei uns hier mindestens zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben.
Mhm.
Heute haben wir nochmal einen Verlagsmenschen da, nicht irgendeinen, sondern einen Verlagsleiter.
Mhm.
Urs Hofmann vom AT-Verlag. Genau.
Ja. Von dem kommen ja, also nicht von Urs, aber aus diesem Verlag kommen ja zuweilen sehr gute Bücher.
So ist das.
Die wir ja auch schon viel Lalei vorgestellt
haben. Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Die sind immer sehr hochwertig gemacht und sehr, sehr schöne Bücher. Genau.
So. Was gibt's denn Neues, Gregor, in deiner Welt? In deiner kulinarischen Welt?
Ach, nichts, es ist nicht viel passiert.
Nein?
Ich hab diese komische, es gibt diesen Taste Atlas. Kennst du diese Seite?
Mhm.
Kennst du, die machen so Rankings, ne? So komische. Und da haben sie die besten deutschen Dishes, haben die mal so eine, die machen immer so eine Top 100, ne? Und dann haben sie die besten German Dishes.
Mhm.
Und das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig, sehr befremdlich. Auf Nummer 1 kommst du, glaube ich, nicht drauf. Weißt du was? Was wäre dein Nummer 1 German Dish?
Nummer 1 German Dish muss ja was mit Sauerkraut sein. Also alle nee, Europäer...
Süß. Bitte? Süß.
Süß.
Mhm.
Zimt. Deutsch. Mhm. Milchreis.
Franzbrötchen. Ja, auf Nummer 1.
Das ist German Dish, Franzbrötchen.
Mhm. Nummer 1.
Aha.
Das ist die Nummer 1.
Das ist verrückt. Also es ist ja mehr so eine Hamburger Geschichte eigentlich, ne? Oder?
Na, mittlerweile gibt es
ja
bei
allen.
Die gibt es bei uns auch.
Ja, aber ich glaube, in Süddeutschland hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Nee, also wenn du denen sagst, hier, weißt du, was ein Franzbrötchen ist, das müssen die googeln.
Ja. Aber ich glaube, das ist aber irgendwie, ich glaube, Taste Atlas, die machen das ganz geschickt.
Ja?
Die schreiben irgendwas da rein.
Ach so.
Und alle Leute regen sich auf bei Instagram.
Ich reg mich
so.
Doch nicht auf.
Nee, aber darunter immer die Kommentare.
Ja.
Was fehlt hier? Und wenn es dann um Länder geht, und was ist mit Libanon? Und was ist hier mit Italien? Echt? Und was ist hier und da und dort?
Na, ich finde, also dadurch, dass wir bei den Engländern sind, wir die Crowds und die alle meinen, wir würden Sauerkraut essen jeden Tag, dann habe ich jetzt gedacht, das wäre irgendwas mit Sauerkraut.
Nee, ich glaube, Taste Atlas, die kommen irgendwo aus dem Rumänien oder? Ach, jetzt gefährliches Halbwissen.
Ja. Wahnsinn. Ja.
Nee, aber bei mir ist nichts passiert.
Verrückt.
Ne?
Wir waren in Velbert, ne?
Ja, genau.
Mhm. Da dürfen wir noch nicht so viel verraten. Da wird es ein sehr, sehr schönes Kochbuch geben.
Ja, ich meine, wir haben es auf Social Media.
Haben wir es ja, ging es steil. Es ging wie alles bei uns, geht ja alles viral bei uns, sozialen Medien mäßig.
Genau. Und teilweise passte das zu meinem Thema heute.
Mhm.
Mein Thema heute, um da schon mal zu spoilern, ist Suppe.
Mhm.
Wir waren natürlich in Velbert bei
Stemberg.
Bei Stemberg, im Haus
Sein
Stemberg.
Signature Dish ist ja die Graupensuppe.
Die Graupensuppe, genau. Mhm. Die hatten wir auch an dem Abend,
so
oder?
So ist's.
Mhm. Die war sehr lecker, ne?
Köstlich.
Ja. War ein schöner Abend, ne?
Ja.
Und mehr dazu... Ich glaube, in der nächsten Folge,
oder? Ja, wir hatten auch viel getrunken auch.
Ja, das stimmt.
Und, viel zu viel, wie immer.
Merkwürdige Menschen getroffen.
Ja,
aber
dazu vielleicht später mehr.
Genau.
So, jetzt haben wir zwei Bücher.
Ja.
Und wer fängt an?
Das weiß ich nicht.
Dann müssen wir schnick, schnack, schnucken.
Okay.
Weil es ist ja so, dass wir den Verlagsmensch da haben. Wir haben ja nicht dann anschließend ein Interview.
Genau.
Okay.
Schnick, schnack, schnuck.
So. Oh.
Ich Papier hast du und ich habe Schere, ich habe gewonnen.
Ne? Das heißt, du fängst an. Oder ich? Habe ich verloren? Muss ich anfangen? Ja. Ist das schäbig, wenn ich anfangen muss? Ist das so?
Weiß ich nicht.
Das haben wir gar nicht ausgemacht. Wer verliert, fängt an.
Ich darf mir das aussuchen, weil ich habe gewonnen. Ja, dann, du fängst an.
Okay. Gut, dann fang ich. Wahnsinn. Dieses Schnickschnack-Schnuck habe ich selten gespielt.
Ja, aber gut, aber dafür war das.
Dafür war ich ganz großartig mit meinem Blatt Papier, ja. Also, mein lieber Freund.
Ja.
Ich habe ein Buch dabei von einem Autor, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe.
Das heißt ja jetzt nicht so
viel. Das heißt nicht viel, Gregor, ich weiß. Die Spitzen kannst du heute mal unterlassen. Also letztes Mal war das sehr böse, was du mit mir gemacht hast.
Was habe ich denn gemacht?
Das war einfach böse. Okay. So. Und es ist schon sein zweites Buch. Beim ersten, Leaf to Root heißt es, war er eigentlich auch nur Co-Autor. Also 70 vegetarische und vegane Rezepte gab es. Jetzt also Spice Up heißt das. Das sind vegane und würzige Rezepte mit Aromen aus aller Welt. Dieses Mal sind es 80 Rezepte. Mhm. So. Jetzt müssen wir natürlich diesen Pascal Haag, heißt er, der Autor. Und das Buch heißt Spice Up im AT-Verlag. Klar, wir haben ja heute zwei AT-Bücher. Heute ist AT-Tag. Pascal Haag ist in erster Linie Koch. Hat in verschiedenen Restaurants in Zürich gearbeitet, unter anderem auch im Restaurant Hiltl. Das war mir kein Begriff, dann habe ich das gegoogelt. Es ist das nach eigenen Angaben älteste vegetarische Restaurant der Welt.
Ach, schau mal an.
Also sagen die.
Seit wann gibt's das denn?
Seit 1898.
Vegetarisch?
So.
Okay.
Ansonsten gibt er Kochkurse, kümmert sich um Gewürze, beziehungsweise Gewürze sind seine Leidenschaft, schreibt er. Und hat auch für die Firma Soul and Spice, das ist jetzt keine Werbung, das sagen wir mal so, hat er ein paar Gewürzmischungen kreiert, ich glaube derer drei. Unter anderem das von mir sehr geliebte Green Umami, das kennst du auch,
genau.
Das ist in dieser kleinen
Ding. Das ist super.
Womit man also wirklich vegetarische Rezepte nochmal pimpen kann, entweder vorher oder nachher. Und außerdem ist er Rezeptentwickler. Also dazu dann gleich mehr, denn ich habe natürlich aus diesem Buch auch fleißig gekocht.
Natürlich.
So, wie du auch immer kochst.
Ja. Du musst ja noch viel üben.
Was muss ich?
Üben.
Sag mal, das ist jetzt das zweite Mal. Was hast du heute wieder?
Nix.
Was muss ich denn üben? Kochen muss ich üben? Ich muss üben? Da können wir mal kurz auf die Pause-Taste bei Rekord drücken, damit ich mir links und rechts einen vor die morsche Gondel haue. Also wirklich. Wer ist denn hier der Sammler? Also das Buch ist, jetzt komme ich mal zum Buch. Hier, möchtest du es mal haben?
Ja, sehr gerne.
Das Buch ist, wie ich finde, wunderschön gestaltet. Mit einem sehr haptischen Cover, Tiefprägung vorne, dieses Spice-Up des Titels.
Ach, meinst du es gleich mit dem Gegenteil von Tiefprägung? Wie heißt das dann?
Hochprägung?
Ja.
Gut, okay. Das ist jetzt eine Tiefprägung.
Ja, aber. Gut. Okay.
Viel Farbe, also auch schon auf dem Cover viel Farbe, findet sich auch in den Fotos wieder. Die stammen vom Fototeam Nom Nom. Das kennt man aus Zürich tatsächlich. Die haben andere Bücher auch schon gemacht. Corinna Zeltner und Bettina Erismann. Generell ist man immer sehr nah am Produkt, am Teller, an der Anrichtung. Und der Kontrast, beziehungsweise, wir haben das vorher gegoogelt, die Farbsättigung, heißt es, ist wahnsinnig. Also das ist schon sehr farbenintensiv, sehr stark erhöht.
Alles so ein 70s-Style.
So, es ist vor allen Dingen, also grün und gelb sticht schon sehr hervor. Es ist alles immer irgendwie grün und gelb, wie schon außen, ist die beherrschende Farbe des Buches. Entweder im Produkt oder auf dem Teller. Es ist immer irgendwie grün-gelb. Vielleicht, wer weiß, ein Hinweis auf vegetarisch, vegan, wer weiß. Auf jeden Fall ist das ein Hingucker.
Ne? Ja.
Spice Up ist der Titel und es geht natürlich um Gewürze. Das schreibt er auch auf dem Rücken des Buches, wenn du das lesen möchtest. Wie gelingt es, raffinierte vegane Gerichte auf den Tisch zu bringen? Fragezeichen. Die Lösung liegt in der Kunst des Würzens. Wohlan, hört.
Ja.
Ne? Habe ich auch gedacht. Also es geht los dann im Buch mit einer Gewürzkunde. Das sind 6 Seiten, auf denen er von A wie Anis bis Z wie Zimt so ein paar Gewürze aufzählt und beschreibt. Es folgen noch einige wenige, also 7 Gewürzmischungen, die er dann erklärt und auch 3, also seine eigenen für Soul Spice, die er gemacht hat. So viel zur Gewürzkunde. Da ist aber für uns oder für uns erfahrenen Kochbuchsammler und Köche, die noch anfangen müssen, die noch viel lernen müssen, ist da jetzt wenig Neues dabei. Es kommen dann die Rezepte. Und die sind dann meiner Meinung nach auch etwas seltsam eingeteilt in Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und Pseudogetreide. Dann kommt Tofu, Tempeh und Seitan, Süßes und ein paar Grundrezepte. Warum seltsam, wirst du mich jetzt fragen, warum findest du das seltsam so? In Gemüse finden sich auch Hülsenfrüchte oder Getreide und sogar Tofu, was dann später ein eigenes Kapitel ist. In Hülsenfrüchte ist natürlich Gemüse. Also wie gesagt, es ist ein bisschen quer, weil es ist dann doch überall alles drin. Also auch vorne ist Tofu und hinten ist Tofu. Und es ist doch immer alles irgendwie so. Jetzt möchte ich mal sagen, dass dieses Buch kein Gewürz- oder Aromenfeuerwerk ist. Ja, man möchte jetzt meinen, okay, Spice-Up, jetzt kommen hier die, jetzt geht der in die Vollen, jetzt knallt der da Spice-Up-mäßig, schmeißt der Autor die Gewürze, da schmeißt er um sich. Das tut er nicht. Im Gegenteil, es sind bei den meisten gerade mal so zwei oder drei bei jedem Rezept oder oft auch nur eines. Und dann.
Und die sind dann irgendwie besonders oder so, oder?
Ja, komme ich gleich zu. Ja. Ich habe ja einiges gemacht. Ich erzähle das gleich. Man sollte sich unbedingt eine Dose Kurkuma besorgen, weil das haut er ganz oft rein. Deswegen wahrscheinlich auch dieses Gelb-Grün. Also viel Kurkuma. Ich mag die vegetarische Küche sehr, weil sie unglaublich facettenreich ist. Deswegen habe ich mich auf dieses Buch auch sehr gefreut. Und auch mehrdimensional, also die vegetarische Küche. Im Gegensatz zu einem Stück Fleisch, was ich in die Pfanne brate und bei Beilagen, muss ich mir natürlich bei so einer Küche und gerade bei der veganen Küche ein bisschen mehr Mühe geben. So. Was mich nachhaltig beeindruckt hat, war damals das Buch Deftig Vegan, was wir gemacht haben.
Genau.
Das hatten wir auch besprochen und da habe ich mir auch die Folgebücher gekauft.
Katrin Weber.
So ist. Und diese Rezepte, die waren durchdacht sehr, sehr gut. Das war ne, so. Und ich habe aus diesem Buch jetzt dann auch einiges gemacht, weil es mich vom Rezept her angemacht hat, also vieles. Und ich muss sagen, Pascal, der Rezeptentwickler, hat die ein oder andere super Idee. Also wirklich lecker, so. Und manchmal aber eben auch nicht.
Nicht, okay.
So, das ist so. Wunderschön gestaltet, aber manchmal eben auch nicht so. Also es ging los bei mir aus Gemüse. Es macht jetzt keinen Sinn, jetzt aus jedem Kapitel. Ich habe tatsächlich viel gemacht, aber ich zähle dir jetzt ein paar Sachen auf. Ich habe gemacht Orecchiette mit Fenchel und Beluga-Linsen.
Ja. Mhm.
Gewürze hier waren Kurkuma und Anis. Mhm. Das ist am Ende schon ein sehr, sehr sattmachendes Gericht. Das erklärt sich von Orecchiette, Beluga-Linsen. Und was er auch noch reinmacht, ist Paniermehl. Also geröstetes Paniermehl kommt auch noch rein. Das saugt natürlich jede Flüssigkeit noch auf und ist am Ende sehr, sehr trocken. Und vom Geschmack her, auch wenn das ein schönes Gericht ist, sieht auch toll aus mit diesen schwarzen Beluga-Linsen. Am Schluss kommt noch ein bisschen Dill obendrauf. Das kann man bei Social Media alles sehen. Am Schluss ist es geschmacklich leider sehr eindimensional.
Okay.
Also es fehlt die Säure, es fehlt die Frucht, es fehlt Crunch, es fehlt, das ist, ne? Ja, es ist halt Nudel, Linse, Paniermehl. Das ist eine sehr mächtige, trockene Geschichte. Das hat mich dann erstmal enttäuscht. Aber Pastinakenpüree mit Schwarzwurzeln und Kapern-Salbeisoße habe ich dann gemacht. Das Püree wird mit Cashewnüssen und Wasser püriert. Die Schwarzwurzeln nur angebraten. Dazu gibt es eine Buttersoße, vegane Buttersoße. Mhm. Das kann man auch mit Olivenöl machen, schreibt er. Auch da Anis und ein paar Kapern. Und das war geschmacklich auch leider wieder, weil ich mich gefreut habe, ist auch so, leider wieder so ein bisschen rudimentär. Weil du hast auch wieder, wie heißt es, Püree, Schwarzwurzel, kaum Gewürz, und dann ein bisschen Anis und ein bisschen Kapern. Das war nicht viel, das war nichts. Aber dann.
Ja.
So, alle guten Dinge sind ja drei. Ja, das ist so. Karotten-Tartar mit Dörr-Aprikosen.
Okay.
So, das war Hammer.
Okay.
Das war wirklich Hammer. Also die Karotten werden wie ein Tartar angemacht, also klein geschnippelt und dann kurz blanchiert und dann kommt da Senfsaat rein, wahnsinnig viele Gewürze oder seine Gewürzmischung, man kann es auch selber machen, schreibt er. Birnendicksaft, Essig, Orangensaft, da merkst du schon, ne? Da haben wir Frucht, wir haben Säure, wir haben ein Feuerwerk an Geschmack. Geröstete Sonnenblumenkerne, hast du ein bisschen Crunch, dann kommt obendrauf noch Joghurt oder veganer Joghurt oder Tofu. Ich bin ja nicht Schwamm aus Sojabohnen essen, das ist nicht mein Thema, aber dann nehme ich halt...
Oh.
Ja, was?
Ja.
Ich kann kein Tofu essen. Kannst du das essen?
Ja, kann ich schon. Ich
aber die Konsistenz ist immer Schwamm, ne?
Ja, ist es ja auch nicht
mal. Trockenschwamm, nein, gut. Also jetzt haben wir natürlich negative...
Ja, nein.
Also Karottentartar mit Dörr-Aprikosen, geil.
Ja.
Wirklich geil. Tolle Vorspeise. Chicorée mit Bulgursalat, Kresse und Meerrettich habe ich gemacht. Hier geht es mit den Tomaten, also bei diesem Bulgursalat, das ist mit Tomatenmark, Passata, sehr viel Tomate, ein bisschen Sumak, das war's. Und das alles in Chicorée-Blätter. Ja, die Chicorée-Blätter sind ein bisschen bitter. Ist aber eine nette Vorspeise, kann man mal machen. Und dann geröstete Karotten mit Quinoa und Gemüse-Paprikasoße. Das war wieder nett. Das ist ofengegarte Paprika. Klein pürieren mit Knoblauch und Öl und das ist drunter. Und dann kommen die aus dem Ofen gegarten Karotten dazu und obendrauf dieser Quinoa-Crunch.
Ja.
So, das war auch wiederum gut. Wie gesagt, Tofu-Gerichte habe ich nicht gemacht. Wenn ich ein Buch Spice Up nenne, dann hätte ich mir, was die Gewürzzugaben angeht, mehr Facetten gewünscht.
Ich denke auch direkt an die indische Küche oder richtig in die Vollen geht.
Genau, das geht es hier nicht.
Okay.
Also wirklich definitiv nicht. Was die Rezepte, ich hätte mir was, gerade in diesen Rezepten, wenn ich schon schreibe, hier würzige Rezepte mit Aromen aus aller Welt, ist vorhanden. Ja, ich habe von Dukka bis weiß der Kuckuck wo, das habe ich alles da. Bitte,
Sumach,
genau. Es gibt Highlights. Es gibt tatsächlich Highlights, wie gesagt, das Karottentartar oder der Spargelsalat mit Grapefruit und einiges mehr. Es gibt Highlights. Und die sind auch wunderschön. Das Buch ist auch wunderschön gestaltet. Es ist ein Hingucker. Und trotzdem, ich kann es empfehlen, aber es ist trotzdem am Ende zu wenig.
Okay.
Ja, das darf man sagen.
Ja.
So, es hat mich nicht in Gänze überzeugt. Ja. Aber es hat es hier in den Kochbuchcheck geschafft.
Ja, immerhin.
So ist's. Und jetzt möchte ich schließen mit dem Thema, dass wir ja Kochpots vergeben.
Ja, minimal 0, maximal 10.
Ja, also 0 haben wir ja noch nicht gemacht. Nein. Das ist ja Quatsch. Nein. Also ich gebe diesem Buch 7 von 10 Kochpots.
Sehr gut. Mhm. Okay. Ja.
Ja.
Und ich habe auch überraschenderweise ein Buch dabei, auch aus dem AT-Verlag.
Ja.
Kommen wir zu...
Check
2. Bitte was?
Du hättest mir doch ein Glas Weißwein oder Rotwein anbieten.
Möchtest du ein Glas Rotwein haben? Ja, möchtest du?
Also ich fände jetzt die Stimmung heute dafür. Und du auch?
Komm, ja.
Komm, ich fände das toll, wenn du das auch machst.
Ja.
Wenn wir beide.
Ja.
Wir zwei, weißt du? Das macht es so ein bisschen, das macht es einfach kuscheliger.
So, wir haben hier einen Jülk Spätburgunder 2019.
Sonnenberg.
Natürlich Sonnenberg.
Ja. Großartige Lage.
Ja.
Da wird es mir ganz warm ums Herz.
Ja?
Mhm, ein Stück weit.
So, Prost, Patrick.
Der erste Alkohol seit 5 Tagen.
Zum Ist das Wohl. So?
Ja.
Okay.
Ein bisschen sauer, ne?
Ja. Deswegen dachte ich, koche ich damit.
Okay. Vielleicht sollten wir auch Weine demnächst mit reinnehmen in unser Gespräch.
Vielleicht. Ne? Wein-Podcast ist sowieso sehr erfolgreich.
Genau. Wir haben Spice Up.
Ja.
So,
ich habe.
Übrigens habe ich gesagt, dass es hier auch ein passendes, farblich passendes Lesebändchen gibt in diesem Spice Up.
Okay.
Das finde ich ganz schick.
Ja, das stimmt. So, mein Thema heute ist Suppe. Das habe ich ja schon ein bisschen gespoilert.
Es ist noch Suppe da.
Genau.
Es ist noch Suppe da. Wer hat noch nicht, wer will noch mal?
Kennst du? Ja, kenne ich. Das ist ja, Suppe ist ja ein ganz interessantes Nahrungsmittel. Ne? Das gibt's ja. Du guckst mich an, als hätte ich es nicht mal alle. Ne? Das ist tatsächlich seit Urzeiten Grundnahrungsmittel.
Ja.
Wusstest du das?
Das wusste ich.
Ja. Mhm. Und es war früher einfach so der Standard. Meine, also das war früher auch bei Bauern und so, es gab es eigentlich nur Suppen und Eintöpfe. Mhm. Meine Mutter kennt das auch noch aus ihrer Kindheit. Das gab es früher die Tische, die hatten auch, das waren keine normalen Tische, sondern die hatten alle Mulden vor den Sitzplätzen. Und da wurde dann der Eintopf für die Suppe. Das ist auch schon ein bisschen länger her. Und die wurden danach einfach nur abgewischt und abgeschliffen, die Tische. Ne? Die hatten dann, es gab keine Teller, ne, sondern nur diese Mulden im Tisch. Siehst du, kennst du nicht, wieder was gelernt.
Und es war gab dieser den, Tag nicht den, umsonst, bin dir so dankbar, Gregor.
Bei den Römern gab es die ewige Suppe.
Brauchen wir Alkohol, brauchen wir von diesem Alkohol heute.
Bei den Römern gab es die ewige Suppe. Die hat Wochen, Monate oder teilweise Jahre lang kochte die über ein Feuer, ein Kessel, da kam alles rein.
Ein Kessel buntes.
Gemüse, Fleisch, Abschnitte und immer wenn man was rausnimmt, ne, zum Essen, musst du wieder was Neues reinschmeißen. Mhm. Das ist dann teilweise tatsächlich jahrelang nonstop die ewige Suppe in der ewigen Stadt. Die
machen heute Suppe. Noch viele Köche.
Ja, die Fonds halt. Ne?
Genau.
Das war ein Riesenvorteil, weil wirklich alles konnte verarbeitet werden. Es konnte alles ausgekocht werden und auch früher gab es eine mangelnde Zahnhygiene, das ist auch so ein Punkt.
Ja, gibt es heute auch noch.
Dann, aber nicht so wie früher. Ne? Also früher, Loch im Zahn war der halt irgendwann weg. Und Suppe konntest du halt immer auch essen ohne Zähne.
Hast du noch alle Zähne?
Ich, nein.
Nein.
Nein, leider nicht. Aber ich habe schöne Dritte.
Sollen wir da ein Foto von machen für Social Media?
Von meinen Dritten?
Ja.
Die kann ich nicht rausnehmen, das möchte ich nicht.
Ach so.
Die sind fest verankert. Ne? Ach. Also moderne Technik macht es möglich.
Ja. Gut. Bin dir da auch sehr dankbar
für. Ja, gerne. Gerade in Kriegs- und Krisenzeiten ist Suppe immer ein so ein Hauptnahrungsmittel, weil auch zum Beispiel durch das Wärmen des Magens von innen entsteht ein Sättigungsgefühl. Also macht dann noch satter, als sie eigentlich tut durch ihre Kalorienzahl. Mein Gott, der Wein.
Du hast ja noch erst getrunken.
Ja, merke ich schon.
Ach.
Ich bin nicht so geübt.
Ja, komm, schluck es runter.
Genau. Weiter. Und ab 1950, da kam so richtig die Tütensuppen auf. Die waren dann ganz modern. In den 70er, 80er Jahren kamen die asiatischen Suppen. Die wurden ganz trendy. Ich weiß noch, ich kenne auch meine Teenager-Zeit. Da haben wir öfter mal, kennst du die Bihun-Suppe von Aldi? Kennst
Nein.
du
nicht?
Nee, die war
sowas
super.
Sowas habe ich nie gegessen.
Nee, warum Nein. nicht?
Ja, weil die ich war super angesagt. Konnte.
Ach so, du konntest kochen.
Das ist das alte Thema. Der eine sammelt,
klar.
Der andere kocht.
Mit 15 besoffen irgendwo in der Ecke konntest du noch
ich
kochen.
Ich lag mit 15 sicher nicht besoffen in der Ecke.
Ja? Wir haben eine Bihun-Suppe gemacht.
Ja, so super. Ne? Aber ja. Ich kenne das nicht. Ich habe auch noch nie in meinem Leben eine 5-Minuten-Terrine gegessen.
Warum nicht?
Weil ich das nicht will.
Warum nicht?
Weil mich das nicht weiterbringt.
Das weißt du doch gar nicht.
Doch, das weiß ich.
Nein, das
doch,
weißt
das
du
weiß
gar nicht.
Das, gab
das
es
weißt
mal.
Du gar nicht.
Es gab, doch, es gab diese Mal auf einem Flug mit der Condor.
Ja.
Haben die, kamen die mit so einem Wasserkocher und haben diese Tüten, diese Becher ausgeteilt, wo ich sage, das ist jetzt nicht ihr Ernst. Das habe ich natürlich nicht gegessen.
Nee, natürlich nicht.
Nein, weil das
ekelhaft
ist.
Herr.
Weil das räumen ist doch,
Sie das ab.
Mal bitte.
Oh, gehen Sie mir aus dem Sichtfeld.
Sie können jetzt gehen.
Nehmen Sie
sich den Nachmittag frei. Nehmen Sie Ihre Scheißsuppe.
Gut. Ja,
nein, jetzt ernsthaft. Das ist doch so ein gefriergetrocknetes Zeug, wo man
das
Wasser...
Das ist ein Brühwürfel.
Ja.
Ja.
Ja, aber das muss ich doch nicht essen.
Ja, oh Gott.
Oh bitte, nein,
ich
Gregor.
Muss das auch nicht essen.
Isst du das?
Nein.
Ja, dann... Aber
ich hab's schon mal
du
gegessen.
Du hast jetzt die letzten 5 Minuten.
Nein, aber ich hab's schon mal gegessen.
Ach.
Ich hab's schon mal gegessen.
Brühwürfel.
Ich weiß doch, wie eine 5-Minuten-Terrine schmeckt. Mein Gott, das weiß man doch. Du hast dann.
Habe ich noch nicht gegessen.
Okay, gut.
Ich habe auch noch nicht so eine, das, was du sagst, diese China-Tüten, habe ich auch noch nicht gegessen.
So einen Rahmen?
So eine, ja, so eine Packung. Ich habe das noch nicht gemacht.
Ja, warum
nicht.
Denn nicht?
Ja.
Ich lade dich mal ein. Zu der Tüte. Ich lade dich ein.
Ich bin bei dir eingeladen nächste Woche.
Ja.
Ich überleg's mir vielleicht nochmal.
Nee, ich werde
nein,
servieren.
Nein.
Ich werde Yam-Yam oder sowas Schönes werde ich servieren. Ja. Doch, Patrick, ich muss dich mal. Doch.
Sind das diese Dinger heißes Wasser drauf?
Ja.
Schön.
Ja.
Nee, mach das nicht.
Doch,
das,
mach
das
ich.
Ist doch Quatsch.
Nein, mach ich.
Das ist doch
Quatsch. Nur für dich. Du sollst nicht dumm sterben.
Mhm.
So.
Gut.
Prost.
Brühwürfel.
So,
jetzt Suppe.
In den 90er Jahren wurden die hausgemachten Suppen tatsächlich wieder richtig en vogue. Mhm. Knochenbrühe und Hühnersuppe war ja auch ist voll im Trend. Ne? Es gab ja auch Knochenbrühen, wurden in New York an Straßenständen verkauft und so. Ne? Vor kurzem, also richtig standen sie Schlange für. Als Streetfood. Mhm. Weißt du auch nichts von, ne?
Nein.
Okay.
Ich habe lange in Amerika gelebt und habe diese Suppennummer nicht mitbekommen.
Ja, du warst aber auch nicht erzählst. In New York. Du warst irgendwo.
Ja, ich
wo
war.
Du warst in Buffalo oder was?
Buffalo, genau. Ich war in Buffalo, in Idaho, auf der. Genau, da war ich.
So, Suppen, insbesondere selbstgemachte, erinnern ja viele Menschen, ich weiß, du nicht, du hast nie Suppe gegessen, viele Menschen an ihre Kindheit und an mütterliche Versorgung.
Absolut.
Was sie ja zu einem emotionalen, Gericht macht. Mhm. Und tatsächlich, es gibt wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass Suppe das Wohlgefühl steigern kann und soziale Bindungen stärken kann.
Steht das alles in diesem Buch drin?
Zum Teil. Teilweise ja, teilweise nein.
Ja, alles gut.
Ne? Wieso? Ich bin ja, recherchiere.
Du bist Wikipedia.
In der deutschen Kultur spielt die Suppe ja auch eine sehr große und emotionale Rolle. Zum Beispiel bei Familienfeiern oder Traditionen wird sie oft, zum Beispiel die Hochzeitssuppe, ne? Zum Beispiel. Oder die Hühnersuppe, hast du gerade schon gesagt, die man bei Krankheit serviert bekommt oder bekam.
Bei Krankheit serviert bekommt, finde ich auch schön.
Von wem auch immer.
Ja, einer, wenn da jemand ist, der dann mitfühlend ist.
Genau. Oder die Mitternachtssuppe bei einer Party. Ne? Wenn du schon so leicht ein Kleben hast, dann kommt der Gastgeber mit so einer Suppe. Das ist ja schon auch mal eine schöne Nummer.
Chili.
Ne? Chili zum Beispiel. Ne? Chili con carne oder Gulaschsuppe. Mhm. Magst du Gulaschsuppe?
Ich liebe Gulaschsuppe. Okay.
Ich könnte dir eine servieren, wenn du willst.
Noch danke, nein.
Nein, okay.
Vielleicht nach dem zweiten Glas Wein.
Ja.
Mhm.
Oder auch, das ist ja oft auch Beginn von einem schönen Menü in Gesellschaft. Ne? Also als Starter, als Vorspeise, ne? Dann hörst du schon das Klappern der Löffel und so. Das hat ja schon was Besonderes. Ne? Und viele haben ja auch so persönliche Suppenrezepte, die zumindest gefühlt schon über Generationen, wird dann oft behauptet, durch die Familie gereicht wird. Irgendwelche Pizzasuppen oder Gulaschsuppen, die schon. Kennst du das nicht?
Ich kenne keine Pizzasuppe.
Nee, kennst du nicht?
Nein.
Okay.
Aber ich bin nächste Woche auch eingeladen hier. Ich bekomme erstmal eine Yam-Yam und dann bekomme ich eine Pizzasuppe. Auch ich freue mich eigentlich schon drauf.
Ja?
Okay. Ja, ich komme aber auch schon gesättigt hierher. Also ich werde schon gegessen haben worden sein.
Also, nicht zuletzt sind die meisten Suppen ja auch relativ einfach herzustellen. Das auch Ungeübte, da kriegst du ja relativ einfach ein schönes Erfolgserlebnis hin. Das ist ja auch ein Vorteil bei einer Suppe. Also insgesamt bietet so eine Suppe eine Menge an Nährstoffen und Wärme und emotionale Verbindungen und soziale Interaktion und so. Also eigentlich perfektes Comfortfood, ein sehr emotionales Gericht. Mhm. Also jetzt das Buch. Suppe, eine Liebeserklärung.
Ja.
Von Maurice Maggi.
Maurice Maggi?
Ja.
Ah.
So heißt er.
Mhm. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, oder so hieß er, hat aber, komme ich gleich noch zu.
Geheiratet?
Nein, er ist verstorben.
Ach.
Ja, aber sein Nachname hat nichts mit dem Thema zu tun.
Genau. Schade, wäre ja lustig.
Ja, Maurice Maggi ist geboren 1955, lernte Landschaftsgärtner und war über 20 Jahre Koch an unzähligen Station, er war auch unter anderem in Brooklyn, New York. Und für den war schon immer, der kommt so ein bisschen aus der Hippie-Zeit, der war früher so Hippie. Ne? Und für den war schon immer saisonal, regional und nachhaltig kochen, war für den immer schon eine Selbstverständlichkeit. Als Autor von Kochbüchern hat er dann auch, zumindest national, zumindest in der Schweiz, war der sehr, sehr bekannt. Der vor 10 Jahren veröffentlichte er das Buch Essbare Stadt, in dem er wilde Pflanzen vorstellte, welche in den Städten zu finden sind und beschreibt, wie die zu verwerten sind. Du guckst mich an.
Das denke ich, ist eine spannende Geschichte.
Ja?
Ja, ja? Glaube ich schon.
Ja?
Ich weiß nicht, ob ich das essen möchte. Also gerade aus Köln, die Sachen, die da so am Wegesrand stehen, das glaube ich nicht. Aber bitte.
Und er war ja gelernter Gärtner, sagt sie gerade schon. Und er hat schon in den Mitte 80er Jahren hat er angefangen, heimlich nachts vor allem Malvensamen überall in Zürich zu verteilen. Um so ein liebevoll rebellisches Zeichen zu setzen gegen die nach seiner Ansicht nach überpflegte Stadt. Und ja, damals gab es immer große Verwunderung, weil überall Blüte ist. Ne? Und ja, keiner wusste, wo das herkommt. Und er ist jede Nacht durch die Stadt gezogen. Hat,
was für ein schöner Mensch.
Hat Blumen gepflanzt überall. Mhm. Wusste natürlich, wie er es anzugehen hat, weil er halt gelernter Gärtner war.
Mensch.
Ja.
Also, was für eine schöne Sache.
Ja, durch sein Guerilla-Gardening und seine, der machte dann auch Wildpflanzen, Spaziergänge durch Zürich und so und Kochbücher, zeigte er da schon mit so einer sehr, sehr, wie sage ich ja, verspielten, kindlichen Art, immer schon viel, viel Leidenschaft für den Wert unserer wilden Natur in den Städten. So, ne? Das klingt jetzt alles so ein bisschen, das Buch ist gar nicht so...
So wie es jetzt klingt. Ich bin gespannt, wann du zu diesem Buch kommst. Du hast jetzt, also hast uns ja erstmal die Etymologie der Suppe verständlich gemacht. Das finde ich ganz zauberhaft.
Die Emotionalität.
Ich hätte vielleicht mehr über Gewürze sagen müssen, wo Gewürze herkommen, wo sie entstanden sind.
Na gut, kommen wir zum
vielen
Buch.
Tausend Jahren.
Vielleicht. Kommen wir zum Buch. Es ist aufgeteilt. Er hat so versucht, in den Kapiteln. Ach so, er ist übrigens, Entschuldigung, das habe ich ja schon gesagt.
Ja.
Er ist September 24 gestorben. Hm. Also ist Suppe eine Liebeserklärung, so heißt das Buch, tatsächlich sein letztes Buch.
Ne? Von zweien?
Nee, er hat jetzt erwischte mich, 5 oder 6
Jahre geschrieben.
Ja, ja. Hm. Der hat versucht, so Paarungen gegenüberzustellen, weil Suppe ist natürlich so ein Thema. Ich glaube, der hatte so ein bisschen Schwierigkeiten, das zu strukturieren. Kannst ja nicht vor, nach Hauptspeise oder süß-salzig, ist auch irgendwie komisch. Also er hat so Paare gemacht. Günstig und exklusiv ist ein Kapitel. Mhm. Fleischig und vegan, süß und scharf, kalt und wärmend, traditionell und modern.
Mhm. Ne? Wie hättest du das gemacht?
Weiß ich nicht. Mhm. Wenn ich so ein Suppenbuch mache, ne? Mhm. Vielleicht Gemüse, Fleisch und Fisch, ganz, ganz trivial.
Aber hast du nicht immer Gemüse in der Suppe drin eigentlich?
Ja, aber jetzt vegetarisch, sagen wir dann vegan, vegetarisch, Fleisch und Fisch, vielleicht süß. Er hat auch süße Suppen dabei, keine Ahnung. So, es fängt an mit Basics, heißt das erste Kapitel. Da beschreibt er nur erstmal, was es so ein paar Grundbegriffe, klare Suppen zum Beispiel, ist das erste Unterkapitel. Da macht er auch schon zwei Rezepte, eine Champignon-Konsommé und eine Gemüsebrühe, nur ganz Basics halt. Ne? Ja. Dann gebundene Suppen, dann beschreibt er nur, wie man Suppen bindet, also einmal mit Gemüse, mit Maisstärke oder mit einer Liaison, also das heißt mit Eigelb, was seltener gemacht wird, ist aber eine klassische französische.
Es gibt viele Möglichkeiten, Suppen zu binden. Du weißt das ja. Ach nee, du weißt das nicht. Wir waren mal beim Kochkurs bei Dieter Müller.
Ja. Mhm. Und wie haben wir die Suppe da
gebunden? Seine Asiasuppen hat er immer mit Banane gebunden.
Okay. Naja, das ist ja wie. Ja, genau. Das ist ja binden mit Gemüse quasi. Ja. Jetzt mit Obst.
Aber. Stimmt, jetzt ist das mehr Obst als Gemüse, aber.
Ja. Dann gibt es noch ein Kapitel Suppenbeilagen. Da sind eine Menge Rezepte. Kräuter und Grießknödel, Flädle, Eierstich, Parmesan und Gemüseschips. Und tatsächlich auch ein Rezept für Backerbsen, wenn man die dann denn mal selber machen möchte.
Oh Gott, pain in the ass.
Ja, da steht aber auch, muss man nicht machen, nein, kann man kaufen.
Das ist
aber
pain
das,
in the ass.
Aber ich finde es schön, dass da dass das
klar
da steht. Ne?
Ja.
Und dann gibt es noch ein Unterkapitel Geschmacksgeber. Das ist für ihn Dörrobst, Käse und Alkohol. Wird nur beschrieben.
Ja. So, apropos dann, Alkohol.
Ja, was ist mit Alkohol? Ach so, du brauchst noch Wein. Ist ja nicht so sauer.
Nein, das ist. Soll ich dir mal was sagen? Im Glas entwickelt er sich.
Ja.
Das ist oft so bei Weinen.
Ja, hört ich von. Ich trinke die meistens aus der Flasche, ich kriege das nicht.
Ach so. Gibt es übrigens, es gibt einen Gourmet und es gibt einen Gourmand. Das ist im Französischen ja sehr eng beieinander, was die Sprache angeht.
Ja,
aber weit auseinander, was die Begrifflichkeit angeht.
Ja, wieso? Wie ist das?
Der Gourmet ist der Feinschmecker, der Gourmand ist der...
Der was?
Na, der...
Der was? Wir haben so einen Podcast. Mit Handbewegung kannst du hier nichts...
Ach so. Na, der ist das Gegenteil von Gourmet.
Ist das so?
So. Möchtest du googeln?
Nee, glaube ich dir eh nicht.
Ja, mach das.
So, erstes richtiges Rezeptkapitel, günstig und exklusiv.
Ja.
Da gibt es zum Beispiel Steckrübensuppe, Kartoffelsuppe, Grießsuppe, Haferschleimsuppe, natürlich günstig.
Ja.
Und dann exklusiv zum Beispiel eine Cremesuppe mit Schweizer Edelkrebs oder eine ganz tolle Schwarzwurzelsuppe, die auch mit Gin abgeschmeckt wird. Wunderbar. Dann fleischig und vegan. Das fängt an mit einer Aalsuppe. Wobei er sagt, ist ein gefährdeter Fisch, bitte nur zum besonderen Anlass.
Ja. Der Aal?
Mhm. Ja. Bucaccia ist Tessiner Kuttelsuppe. Eine Hühnerkraftbrühe, natürlich, muss da drin sein. Ganz interessant, eine chinesische Hühnerkraftbrühe. Da kommen dann tatsächlich Zutaten rein aus dem TCM, aus der traditionellen chinesischen Medizin. Angelika-Wurzel zum Beispiel, habe ich noch nie gehört. Ist aber zum Beispiel in dem berühmten Iberogast von Bayer enthalten.
Echt?
Ja, Angelika-Wurzel. Oder Asatragalus-Wurzel. Kann man tatsächlich aber kaufen, so als TCM-Zutat. Dann noch rote Datteln, Shiitake und Ingwer neben dem Huhn kommt bei ihm rein. Ne? Gut.
Ist aber lecker.
Ja, bestimmt. Dann gibt es noch Eintöpfe wie Portofeu Double, hat er gemacht. Ein normales Portofeu ist ja klassischerweise mit Rindfleisch. Mhm. Und der macht dieses Double, steht dann für Rind und Huhn.
Wobei es auch da diese Begrifflichkeit Portofeu gibt es ja auch für Fisch. Ne?
Ja, ist das so?
Ja.
Also ich,
Dieter Müller, gerne genommen.
Ja, aber.
Hat dann auch. Bitte?
Ja, ich kenne. Portofeu ist, glaube ich, klassischerweise mit Rind. Das ist ein klassische.
Ich glaube, diese, man muss ja ein bisschen aufpassen in der Sterne-Gastronomie.
Ja, ja, die machen dann so.
Die nehmen ja diese Begrifflichkeiten und schmeißen das gerade so um. Ich war nämlich mal einmal, darf ich das erzählen? Ich war einmal essen und habe dann gedacht, okay, das musste ich tatsächlich dann weitergeben, weil ich das sehr lustig fand. Es gab ein Emissé vom Kalb.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt bitte schön ein Emissé vom Kalb?
Und ich weiß nicht,
was. Das musst du erstmal googeln.
Ja.
Dann kommt es natürlich auf den Teller und sagst du, das hast du auch schon gemacht. Vom Huber. Sehr lecker.
Was denn? Achso, Kalbsrahmgulasch.
Emissé.
Was ist denn ein Emissé?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe es wieder vergessen. Ich weiß, ich habe die Begrifflichkeit. Wo bist du heute von Begrifflichkeit?
Oft ist das Hühnerfrikassee eigentlich ein Blankett vom Huhn. Aber was sind diese französischen Begriffe? Ja.
Gut. Vielleicht sollten wir mal wieder ein französisches Buch. Von Alain Ducasse oder sowas. Wir hatten ja mal eins, das Bistro Bistro ist ein sehr schönes Buch. Habe ich letztens wieder in Chicorée draus gemacht.
Ja, ist aber nicht von Alain Ducasse, aber ist französisch.
Nein, ist dann von Renault.
Ja. Ja.
So. Aber ein sehr schönes Buch.
Ja, das stimmt. Ja, französische Küche können wir gerne nochmal machen.
Absolut.
Ja, schöne Sache.
Da gibt es doch dieses große Ding mit dieser Kochmütze drauf. Aber das ist halt ein Klassiker.
Larousse.
Mhm. Der große Larousse. Mhm. Schönes Buch.
Ja. Wir können ja mal eine Klassikerfolge machen.
So. Na? Machen. Mit einem Franzosen. Ich meine, dein Französisch ist, glaube ich, ein bisschen eingerostet.
Ja, ist es, aber kann man ja wieder rauskramen. Ist wie Fahrradfahren, verlernst du nicht.
Absolut, ne? Absolut.
Also, dann ist noch hier drin eine Faux-Beau.
Faux heißt die.
Oder so, ja. Mhm. Sehr aufwendig. Ne? Eine Gulaschsuppe, eine Hechtsuppe mit Knödeln. Suppe di Bacalao, das ist...
Hechtsuppe mit Knödeln oder eine Suppe mit Hechtklößchen?
Das ist eine Hechtsuppe mit Knödeln, so heißt sie.
Okay.
Soll ich sie raus?
Nein, ich kenne ja nur Hechtklößchen. Deswegen, deswegen wundert mich, dass es eine Hechtsuppe mit Knödel gibt. Ist ja normalerweise umgekehrt, aber ist doch schön. Kennst du Hechtklößchen? Sehr lecker.
Mhm.
Ist die Küche der 70er und 80er.
Ja, Hechte zu entgräten ist nur pain in the ass.
Absolut. Ja? So wie Backerbsen.
Ja. Ja, schlimmer, glaube ich.
Mach doch mal eine Hechtsuppe mit Backerbsen.
So, das ist eine, Moment, Seite 79, Hechtsuppe mit Knödeln.
Verrückt.
Ja.
Ich glaub dir das nur, weißt du, es sind ja, draußen gibt es ja vielleicht mehr Menschen wie ich, die sagen Hechtsuppe. Es gibt doch eigentlich Hechtklößchen, ne? So halt hießen die damals.
Ja, die sind aber auch, tatsächlich sind die Klöße aus Hecht tatsächlich gemacht, ne?
Schön.
Ja, und in den Fischsud gegart. Ja, so.
Sehr schön.
Ja.
Mag ich sehr.
Was hatte ich gesagt? Die Bacalao-Suppe. Ne? Das ist natürlich portugiesisch mit Stockfisch. Also hier
lecker.
Was ist das? Kabeljau?
Ja.
Genau. Na, Bouillabaisse ist natürlich drin. Borscht mit Rindfleisch.
Das mag ich nicht.
Petersilienwurzelsuppe. Mhm. Fenchel-Pastis-Suppe mit gebratenen Kapern. Oder auch eine jamaikanische Suppe mit Kokosmilch und Mangold. Kalalu heißt die.
Schön.
Dann gibt es das Kapitel Süß und Scharf mit einer Tom Kakai, wobei wir natürlich gelernt haben, dass es, weil da kein Huhn drin ist.
Du hast uns das beigebracht,
Gregor. Weil da kein Huhn drin ist, eigentlich nur eine Tomka, ne? Weil er macht die erstmal vegetarisch, schreibt hinten, da kann man aber auch Huhn oder irgendwas anderes reinmachen. Erst dann wäre es eine Tom Kakai, weil das Gai steht fürs Huhn. Mhm. ein weißes Pfirsichsüppchen, das ist eher ein Dessert. Oder eine Kürbisquittensuppe oder eine sehr scharfe spanische Spinatsuppe. Dann gibt es kalt und wärmend das Kapitel. Da ist zum Beispiel die Vichyssoise. Das ist eine klassische Lauchsuppe mit Kartoffeln, wie aus Frankreich, die ich tatsächlich lieber warm mag als kalt. Aber klassischerweise wird sie kalt serviert.
Ja, oder lauwarm. Ne?
Ja, da gibt es eine kalte bulgarische Wildkräutersuppe. Eine nur für dich, eine Gurkensuppe, vielleicht überzeugt die dich.
Nein, da muss ich leider.
Eine kalte Tomatensuppe, White Gazpacho oder eine milde Sauerkrautsuppe.
Wobei eine gute Gazpacho ist sehr, sehr köstlich. Wenn die gut gemacht ist, ist die richtig gut.
Oder eine milde Sauerkrautsuppe.
Habe ich ein gutes Rezept bekommen von einem spanischen Koch.
Mit Blutwurst-Ravioli.
So, Flönz.
Ja. Traditionell und modern ist das letzte Kapitel mit einer Ochsenschwanzsuppe. Mhm. Braune Linsen mit Schweineschnauze und Schwanz, wer es mag.
Lecker.
Zwei Zwiebelsuppen, Spargelcremesuppe, Miso-Suppe, Sellerie-Apfelsuppe und so weiter und so fort.
Hast du mal Schweineschnauze gegessen?
Nein.
Warum nicht?
Du
bist mehr Tütensuppe?
Ja, gut. Unbedingt. Gibt's Yam Yam in Geschmacksrichtung Schnauze? Oder?
Das ist ja erstmal ist es ja nur gallertartige Masse.
Ja, ich mag sowas nicht.
Ach so.
Ja. Ist das lecker?
Das ist sehr köstlich.
Ja? Mhm. Also ich mag ja Gallert und so, also diese komischen Geschichten, das sind nicht so richtig. Das ist so wie
Pulpo, das isst du ja auch nur zweimal im Jahr, ne?
Aber Pulpo ist ja nicht gallertartig.
Naja, je nachdem. Ich finde Pulpo und Schweineschwanz.
Ja, ist ähnlich.
Wenn du Schweineschwanz nagst du ja mehr ab, den Pulpo beißt du ganz. Mhm. Das ist auch eine seltsame Art, über Produkte zu sprechen.
Aber wir waren bei der Schnauze.
Ja, die kannst du auch so. Ne?
Die kannst du so. Mhm. Mhm, gut. Ja, dann, wenn sie mal serviert wird, ich würde sie probieren, aber ich bestellen würde ich es mir jetzt nicht und selber machen, auch nicht unbedingt, weiß ich nicht. Muss auch nicht alles essen.
Aber ich sag mal so, vom Nose to Tail, nicht nur die Premium-Stücke.
Du kannst mich gerne mal zum Schnauzen essen einladen.
Soll ich das machen?
Ja, von mir aus machst du das.
Ja.
So, zum Schluss Register. Da ist erst ein Register nach Kapiteln und dann eins nach Alphabet, also alphabetisch. Mhm. So wollen wir das, so findet man was. Ist sehr gut.
Also das ist hier im Spice-Up auch.
Gut, Doppelregister.
Mhm. Das sollte sich auch durchsetzen, ne? Finde ich.
Ja, und dann noch am besten Zutatenregister.
Ja.
Das brauche ich jetzt bei Suppen nicht unbedingt.
Schwierig.
Apropos, brauche ich nicht unbedingt. Es gibt keinerlei Fotos in diesem Buch. Das ist vielleicht bei Suppen auch nicht unbedingt nötig. Denke ich mir so. Weil die sehen ja so serviert jetzt nicht so attraktiv aus.
Mhm.
Schön gestaltet ist das Buch aber trotzdem. Nicht zuletzt wegen der wirklich schönen Illustration von Mira Giesler. Es ist auch ein wunderbares Papier und das ist auch toll layoutet. Die ganzen Texte, die einführen zu den Kapiteln und auch vorne die Vorworte und so, die sind wirklich unterhaltsam und informativ. Also hier gibt es rundum von mir nichts zu meckern.
Mhm.
Und der Untertitel ist, Entschuldigung, ich habe noch ganz vergessen, 168 Seiten hat es, über 100 Rezepte, 34 Euro und natürlich im AT-Verlag.
Mhm. Also hier sind es 80 Rezepte, 38 Euro.
Okay.
Im AT-Verlag, aber das haben wir ja gesagt.
Das haben wir gesagt. Mhm. Also hier der Untertitel, eine Liebeserklärung, das spürt man schon, dass das so ist. Nicht nur, also das ist schon, der findet Suppen schon geil.
Sexy?
Ja. Da wird die Suppe jetzt nicht nur hier so als Gericht, sondern wirklich so als Kunstform und kulturelles Phänomen gefeiert. Und auch wenn das jetzt eine ganz persönliche Auswahl ist, sind doch die meisten Klassiker dabei. Aber natürlich auch vieles mehr. In seinen Texten schreibt Magie immer wieder über besondere Suppengeschichten in seinem bewegten Leben, deren Rezepte natürlich auch in dem Buch ihr Platz finden. Also das Buch verspricht Suppe und es liefert Suppe.
Mhm.
Das ist eine heiße Liebeserklärung für bewusstes Genießen und das Schätzen der einfachen Dinge im Leben. In der Mehrzahl sind das recht einfache Gerichte, aber mit den gut geschriebenen Rezepten kriegen es auch Anfänger gut hin.
Mhm.
Für Fortgeschritten ist das ein sehr guter, schöner Ideenfundus oder Nachschlagewerk.
Und was ist deine Lieblingssuppe?
Ich glaube, die Gulaschsuppe war super. Mhm. Die Schwarzwurzelsuppe mit Gin, die war großartig.
Mhm.
Ja. Ich gebe herzerwärmende 8,5 von 10 Punkten für dieses Buch.
Okay.
So. Und wir haben uns mit Verlagsleiter Urs Hofmann unterhalten.
So ist's.
Da hören wir jetzt mal.
So soll es sein.
Das Interview.
Guten Morgen, Morgen in die Schweiz.
Morgen Gregor und Patrick.
Ja. Buchcheck.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, sehr gerne. Es war eine Ehre.
Ja.
Ja?
Und da wir ja in dieser Folge zwei Bücher aus eurem Verlag haben, einmal Spice Up, das hatte ich eben vorgestellt, und einmal Suppe, können wir gleich etwas aufklären, weil wir das Interview danach geführt haben mit dir, dass der Autor Maurice Maggi, wie wir ihn genannt haben, und noch gesagt haben, es hat nichts mit der Maggi-Suppe zu tun. Der heißt, in der Schweiz tatsächlich Maggi, ne?
Genau, weil es ein Name, der aus dem Italienischen kommt, sprechen wir bei uns Italienisch aus. Aber in Deutschland wird ja, also wir sagen auch Maggi-Würze, ja.
Ja, okay. Gut, dann machen wir ja alles richtig am Ende.
Dann haben wir alles richtig gemacht.
Ja. Urs, was ist denn deine Lieblingssuppe? Wenn wir jetzt bei Suppe sind, komm, hau einen raus. Was ist denn deine Lieblingssuppe?
Meine Lieblingssuppe, die, ich würde sagen, die Basler Mehlsuppe, die mag ich sehr. Eine spezielle Suppe, weil sie in Basel vor allem zur Fastnacht zubereitet wird. Und ich glaube, die ist sogar auch im Buch drin von Maurice Maggi. Mhm. Ihr habt ja auch Affinität in Köln, oder? Zum Karneval.
Ja. Mann, ich hörte davon. Ja, das stimmt. Mhm. Da wird, aber bei uns in Köln wird eher Erbsensuppe gegessen.
Okay.
Das ist so klassische Kölner Suppe.
Du hast am Anfang gesagt, im Vorgespräch hast du gesagt, dieses Buch von Maurice hat eine ganz besondere Geschichte. Möchtest du die erzählen?
Ja, gern. Also für mich eine besondere Geschichte. Also Maurice Maggi ist ja gestorben inzwischen. Er verstarb letzten September und wir wussten schon ungefähr 2 Jahre vorher, dass wir gerne noch ein Buch machen würden mit ihm. Er hatte schon 2 bei uns gemacht und die Suppe war ihm ein Anliegen. Er ist sehr in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Bei ihm zu Hause gab es häufig nur Suppe zu essen. Und er hat diese Tradition des Suppenmachens halt weitergetragen, immer auch offene Suppenküchen angeboten, zum Beispiel in der Stadt Zürich. Und da wollte er unbedingt noch dieses Buch machen. Und es war auch sehr speziell, weil Maurice schon sehr krank war im vergangenen Jahr. Und als es dann wirklich konkret wurde mit dem Buch, wurde Maurice dann auch in ein Sterbehospiz verlegt. Und wir haben dann, er konnte auch nicht mehr alles wirklich bis zuletzt korrigieren. Also es fehlt ihm auch die Kraft. Wir haben viel von uns aus gemacht und überarbeitet. Und ich bin dann jeweils zu ihm ins Sterbehospiz und habe ihm gezeigt, was wir gemacht haben und mit ihm noch offene Fragen geklärt und ihm dann auch die Druckfahnen gezeigt, der erste Umbruch und so. Und das war schon
Und das ist, glaube ich, besonders.
Also für mich persönlich extrem eindrücklich und bewegend auch. Und er war so tapfer und an diesem Ort, wo er da hingegangen ist zum Sterben. Und dann bis zuletzt hat er sich irgendwie, war er wirklich auch psychisch gut beieinander und zuversichtlich und hat sich aufs Buch gefreut. Und er hat dann das gedruckte Buch nicht mehr in den Händen gehabt, aber er hat die Druckform noch gesehen.
Mhm, okay. Mhm. Ja, traurig, aber irgendwie, besondere
irgendwie,
Geschichte.
Genau, es war traurig sehr, aber auch nicht nur. Ich fand es auch eine sehr schöne Begegnung und ich glaube, Maurice selber war auch hat irgendwie, war im Reinen, so wie man so sagt. Ja.
Mhm. War ja offensichtlich auch ein sehr besonderer Mensch. Ne?
Genau, also, ja, auf alle Fälle, ja.
Das liegt nahe, dass euch, wenn du persönlich dann zum Auto fährst, jetzt in diesem Fall natürlich sehr tragisch, zum Sterbebett, das liegt nahe, dass euch die Autoren, und das finden wir auch, dass die AT-Bücher immer eine unfassbare Wertigkeit haben, aber das liegt nahe, dass euch das auch sehr am Herzen liegt, ne?
Ja, also mir ist das schon wichtig, dass wir eine Beziehung haben zu den Autorinnen und Autoren. Und wir haben ja auch viele Autorinnen aus Deutschland zum Beispiel. Und irgendwie wünschen wir immer, dass ich die Menschen auch mal sehe vorher und nicht nur per Teams wir uns austauschen. Und ich will wissen, mit wem wir es zu tun haben und wie die Menschen ticken. Und Finde ich schon sehr wichtig, weil die Persönlichkeit der Autorin oder des Autors, die fließt ins Buch hinein, im Optimalfall, dass es nicht so ein generisches Produkt wird, sondern eben eines, wo die Handschrift der Autorin oder des Autors erkennbar ist und auch irgendwie was von den Autoren persönlich da reinkommt, dass man spüren soll, wenn man das Buch aufschlägt. Und da finde ich es wichtig, dass man sich auch mal persönlich austauscht. Ja. Und wir haben halt viele langjährige Autorinnen und mit der Zeit geben sich da, nicht mit allen, aber mit einigen auch persönliche Beziehungen, weil man sich halt auch zwischendrin immer mal sieht und hört. Ja.
Wie kommt ihr denn überhaupt an eure Autoren? Ist das alles per Bewerbung oder scoutet ihr oder wie kommt ihr an eure Autoren, an eure Konzepte?
Ja, ganz unterschiedlich. Also wir kriegen ja immer viel zugesandt, ja, pro Woche. Ich weiß nicht, wie viele Manuskripte wir erhalten.
Ist das erfolgsversprechend, wenn ich jetzt Kochbuch
nein. Nein, also schwierig.
Nein, gar nicht erst den Gedanken. Nein.
Ich würde sagen, wenn es was wird aus einem eingesandten Manuskript, dann ist es ein Glückstreffer. Einfach von der Quote her, ja. Wenn wir von 100 eingesandten Manuskripten gibt es vielleicht 1 bis 2 wirklich Kochbücher daraus, ja. Weil vieles, was wir kriegen, ich erwarte schon, dass dann sich die Leute mal vorher beschäftigen damit, was wir überhaupt herausgeben. Wir haben so auf der Website einen kleinen Spruch drauf, was wir gerne lesen würden und was nicht, was uns nicht interessiert. Und wenn das nicht angesehen wird, dann ja, es ist die Chance schon sehr klein, weil es einfach nicht passt. Ja.
Da musst du nochmal nachschauen dann.
Lies mal noch genau nach.
Lies nachher nochmal nach und dann erst abschicken.
Ja. Also dann wie? Wie kommt ihr dann an die Autoren?
Genau, manchmal gibt es halt trotzdem, oder wir kriegen was eingesandt von einem Autor oder Autorin, den ich kenne, per Namen, und da passt vielleicht die Idee nicht, aber wir würden gerne mit der Person zusammenarbeiten und da gibt sich dann trotzdem eine Verbindung für was anderes. Aber das meiste sind eigentlich Bücher, die aus unserem Netzwerk entstehen. Das einerseits bestehende Autorinnen, die irgendwie neue Ideen haben, wieder was in der Schublade, oder Köchinnen, die Kollegen von ihnen vorschlagen oder von jemandem gehört haben aus ihrem Netzwerk, der eine Idee hat zu einem bestimmten Thema.
Ja, in Köln sagt man, man kennt sich, man hilft sich. Ne?
Genau. Ja, so ist das. Ja, also Netzwerken ist ja nicht per se verwerflich, sondern ist auch eine Qualität, das muss man auch können. Und ich bin halt auch viel unterwegs und beim Mittagessen mit Leuten und mit Autorinnen und Autoren oder auch Textautoren. Viele schreiben ja nicht alles selber und die sind dann zum Teil auch besser noch vernetzt in der Kochbuchszene, oder es gibt ja auch Kochzeitschriften, wo die dann schreiben, und viele kennen sich da auch besser aus als ich und spreche dann mit denen. Und oder es poppt jemand auf Social Media, den ich interessant finde und mir vorstellen könnte, da mal was zu machen. Wir haben halt auch in der Schweiz, muss man sagen, ein bisschen eine Ausnahmestellung, weil es nicht viele andere Kochbuchverlage gibt. Es gibt einige Verlage, die Kochbücher veröffentlichen, aber nicht schwergewichtig, ja.
Wobei man ja, glaube ich, immer Schweiz, Österreich, Deutschland als eins sehen muss, oder?
Ja, für uns gibt es schon so ein bisschen die Trennung zwischen Schweizer Kochbuch und Kochbuch, das wir auch über die Grenzen hinaus verkaufen möchten. Das hängt sehr von den Themen ab.
Gibt es ein Beispiel?
Ja, wir haben zum Beispiel jetzt mit SRF, dem Schweizer Fernsehen, schon länger eine Kooperation. Die haben eine Sendung zur Landfrauenküche, also Schweizer Landfrauen, die ihre Rezepte präsentieren, und wir haben dann eine Lizenz mit denen, dass wir daraus die Bücher machen. Das läuft sehr gut in der Schweiz, aber das ist jetzt überhaupt kein Buch für Deutschland, weil da gibt's ihr habt eure eigenen
Landküche,
genau.
Macht das gefällig selbst, geht zu euren Landfrauen. Ja.
Genau. Oder aber wenn wir sind ja auch das Zuhause von Donna Hay, Entschuldigung, ja. Und das ist ganz klar, Donna Hayes, was für den deutschen Markt, die wird in der Schweiz interessanterweise eher weniger verkauft. Ach, ja.
Wie unterscheidet sich denn überhaupt, wie unterscheiden sich die drei Märkte, Österreich, Deutschland, Schweiz?
Ja, schwierig zu sagen. Ich glaube eigentlich nicht grundlegend. Der Schweizer Markt verhält sich vielleicht eher so wie der bayerische Kochbuchmarkt oder der baden-württembergische, ja, rein von der Größe her.
Sehr regional wahrscheinlich.
Genau, wir haben viele regionale Dinge, die auch gut funktionieren bei uns. Dann sehe ich, dass bei uns in den Buchläden in der Schweiz halt sehr viele große Autoren vorkommen, also Otto Lengi und so weiter, die man kennt, ja, die sind bei uns auch sehr populär. Und was es eher vielleicht in der Schweiz ein bisschen schwieriger hat, sind unbekanntere deutsche Namen. Da muss das Thema schon funktionieren, dass es bei uns auch verkauft wird, glaube ich. Mhm. Und umgekehrt sind wir natürlich per se in Konkurrenz mit großen deutschen Verlagen, ja, GU, DK und so weiter, die auch zum Teil wirklich ausgezeichnete Bücher machen und ganz tolle Autorinnen und Autoren haben, und da stehen wir in Konkurrenz und auch mit anderen deutschen Verlagen, die ähnliche Größe haben wie wir. Ja. Mhm. Also da ist der Teich einfach viel größer, in dem wir fischen, ja.
Okay. Und die Österreicher, die habt ihr da, oder das ist Beifang, oder?
Ja, zum Teil Beifang, zum Teil funktioniert, wenn wir wieder mal eine österreichische Autorin oder österreichischen Autor haben, ja, für uns. Okay. Manchmal habe ich das Gefühl, fast noch ein bisschen autarker der österreichische Buchmarkt als der Schweizer Buchmarkt. Mhm. Aber es gibt ja auch da zum Beispiel Brandstätter, einen erfolgreichen Verlag, der auch sehr viel in Deutschland publiziert, ja, und Erfolge feiert. Ja.
Das hört sich für mich auf den ersten Blick so ein bisschen an wie Fischen im Trüben. Man guckt sich Instagram an, du gehst Mittagessen, hast du erzählt, du guckst da, man hat ein paar Autoren, der eine schreibt einen vielleicht an. Da würde mich jetzt mal interessieren, was war denn so im letzten Jahr oder letzten Jahren der absolute Knaller? Was war für euch das Buch, wo ihr gesagt habt, boah, das ist abgegangen wie Schmidts Katze?
Mhm. Ja, für uns sind die Bücher von Tanja Granditz die bestverkauften, ganz klar, mit Abstand. Mhm. Weil es Tanja Granditz schafft, irgendwie einerseits persönlich zugänglich zu wirken, ja, auch sehr eine herzliche, offene Persönlichkeit, und andererseits eben nicht in den Büchern ihre Spitzenköchinnenrezepte publiziert, die schön anzusehen sind, aber unmöglich nachzukochen, sondern das Ganze halt versteht herunterzubrechen für Leute wie ihr und mich, da die zwar gerne kochen, aber jetzt keine Gerätschaften zu Hause haben wie in der Großküche. Ja.
Dann schließt sich natürlich auch die Frage an, was war denn der größte Flop? Würdest du den verraten?
Überraschenderweise.
Ja, da müsste ich schnell nachblättern. Also,
warst du von irgendwas enttäuscht? Oder dachtest, ach, das ist, ja, das wird bestimmt ganz, ganz tolles Thema, und das war dann gar nicht so.
Ja, es gibt, wie soll ich sagen, Wir haben zum Beispiel einen Geschmacksthesaurus veröffentlicht. Ja, welche Geschmäcker passen zusammen? Kann man es wie also alphabetisch geordnet auch sehe ich zum Beispiel Brokkoli, was passt dazu geschmacklich oder und ich finde das Wahnsinn, also könntest du eigentlich nur mit diesem Buch könntest du deine ganze Küche bestreiten, wenn dich das interessiert. Und das war schwierig zu verkaufen irgendwie. Ich verstehe nicht ganz warum, weil ich der Meinung bin, dass so ein Buch müsste in jedem Regal stehen. Aber es ist eben kein klassisches Kochbuch, ja.
Gut,
das ist wahrscheinlich das Problem, ja.
Dann würde mich jetzt interessieren, und das unsere Hörer wahrscheinlich auch, ab wann ist denn ein Buch ein Gewinnbringer? Oder ab wann hat es sich denn gerechnet? Wie hoch muss die Auflage sein im AT-Verlag, wo ihr sagt, jetzt, oder ist das ein Geheimnis, wenn du das nicht verraten musst, du sagen, aber ab
wann? Nein, das ist kein Geheimnis.
Ab wann wäre so ein Buch, wo man sagt, jetzt geht's los, jetzt hat es sich gerechnet?
Ja, also wenn wir Projekte uns ansehen, Konzepte und so weiter, dann müssen wir sicher sein, dass wir mindestens 3000 Exemplare verkaufen, sonst schauen wir uns das gar nicht näher an.
Okay.
Ja.
Okay.
Weil die Produktion für so ein Kochbuch derart teuer ist, mit Grafik, Fotografie, je nachdem Textautorin, Autoren und so weiter, der Druck, dass wir darunter kommen wir nicht raus, oder nur im Ausnahmefall, ja, wenn jemand alles selber macht, aber ja.
Aber ich finde 3000 ist nicht viel, ne? Also finde ich jetzt als
Nein, ist nicht so viel, nein, aber wir sind dann auch raus bei 3000 und ich würde mir natürlich dann schon wünschen, dass wir jeweils mindestens 5 oder 6 verkaufen von jedem Buch, was auch sehr häufig passiert, aber nachher nach oben wird es dann häufig dünner, ja.
Wie ist das jetzt, wenn man nochmal zurückkommt, auch jetzt, wo wir gerade bei Tops und Flops sind, jetzt habe ich da einen Jungkoch, Jungköchin oder ein jungen aufstrebendes Talent, die hat jetzt ein tolles Netzwerk und hat es geschafft, bei euch vorgestellt zu werden. Wie trefft ihr eure Entscheidung? Ist das Bauchgefühl? Ist das Marktforschung? Wie trefft ihr die Entscheidung, da gehen wir jetzt?
Ja, wir schauen sicher, wir machen eine Konkurrenzanalyse. Was gibt es schon zu diesem Thema? Wer hat was gemacht? Gibt es schon länger nichts mehr? Dann ist sicher eben wichtig, was bringt die Autorin selbst für Potenzial mit? Hat sie schon einen Namen oder eher nicht? Oder ist sie zumindest auf Social Media gut unterwegs, das ist auch ein Kriterium, oder hat sie Interesse und Freude daran, sich selber zu vermarkten und ihr Buch? Das sind so die Dinge, die wir anschauen, ja, und schreibt sie gut, oder müssen wir alles selber machen, bringt sie ein Team mit, oder ist sie alleine, macht sie die Bilder selber oder nicht, sind die brauchbar und so weiter. Das sind so die Hauptkriterien und jetzt, für uns ist halt nicht so, es gibt Verlage, oder die sagen, okay, die schauen in die Zahlen, Verkaufszahlen des deutschen Buchmarkts, die sehen, vegane Küche, weiß nicht was, das läuft wie blöd, ja, da müssen wir auch was machen, ja. Und die funktionieren so, dass sie dann Autorinnen akquirieren, die genau das machen, was sie suchen, oder ein Konzept entwickeln und selber da in diese, auf diese Autobahn gehen dann, ja. Und bei uns ist tendenziell eher so, dass wenn schon viele Verlage da was machen und es gut läuft, wir uns schon gut überlegen, ob wir uns wirklich das antun wollen und auch nochmal dasselbe in AT-Farbe auf den Markt bringen, oder ob wir nicht lieber sagen, das Feld überlassen wir denen jetzt. Die haben halt zum Teil auch mehr Marketing-Power, vor allem die größeren Verlage. Machen wir doch was anderes, ja. Was vielleicht schon lange nicht mehr gemacht wurde, oder was vielleicht ein bisschen antizyklisch ist auf dem Buchmarkt oder so.
Du hast gerade gesagt, die AT-Farbe. Was ist denn die AT-Farbe? Was ist eure Philosophie?
Ja, gute Frage. Vielleicht eben, wie ich gesagt habe, nicht immer das machen, was alle anderen auch machen. Ich glaube schon, dass wir eher im Vergleich zu anderen Verlagen eine enge Beziehung haben zu unseren Autorinnen und Autoren und dadurch auch persönliche Projekte entstehen. Wir sind Schweizer, also per se in Deutschland haben wir ein bisschen den Exotenstatus manchmal.
Ja, fällt das auf? Meinst du, ist das ein... Also ja, wenn ich jetzt in den Buchladen gehe, als normaler Kunde, jetzt kenne ich die Verlage so ein bisschen, aber interessiert das die Leute, welcher Verlag da draufsteht? Und wissen die, dass AT aus der Schweiz kommt?
Das fragen wir uns manchmal auch, ja. Die meisten fragen sich, was heißt AT? Ja. Nein, ich glaube, es ist wahrscheinlich mehr ein Ding, dass wir Verlage unter uns pflegen, ja. Da gebe ich dir recht, ja.
Wenn man es dann aufblättert und es ist halt ein Schweizer Thema oder wie jetzt
hier. Genau, dann ist Maurice, klar, ja.
Maggi, dann kriegt man relativ schnell mit.
Aber die Buchhandlungen, die unsere Bücher einkaufen, die sehen natürlich schon, woher die Verlage, die kennen die Verlage, ja. Und das sind ja eigentlich unsere ersten Kundinnen und Kunden, die Buchhandlungen, die wissen, woher die Bücher kommen und wofür wir stehen und die Schweiz ein bisschen langsam sind, aber solide und so solche Dinge, ja, ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, ja.
Auf jeden Fall steht ihr, glaube ich, für relativ aufwendige Gestaltung. Jetzt auch die beiden Bücher, die wir hatten. Die eine, das war eine Tiefen, heißt das so, Prägung und das andere war hochgeprägt. Das ist ja wahrscheinlich teuer. Ne? Das liegt euch aber schon auch sehr am Herzen, ja, dafür auch Geld auszugeben.
Unbedingt. Also ich glaube, das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben auf dem Buchmarkt, dass wir eben uns auf die Qualität konzentrieren, auf die innen drin, auf die inhaltliche Qualität, aber auch auf die äußere, auf die Gestaltung, auf die Ausstattung, weil Kochbücher immer mehr sind, je länger je mehr, als nur Hilfsmittel zum Kochen. Man schaut sie an, man nimmt sie gerne in die Hand, man legt sich die Sammlung zu und so weiter. Man schenkt das gerne, man kriegt es gerne geschenkt und nur so können wir uns von den tieferpreisigen Büchern abheben, ja. Also wir bieten eine kuratierte Auswahl an qualitativ hochstehenden Rezepten. Und ich kann aber theoretisch alles im Netz nachsehen, ja. Ganz viele Kochportale und so weiter. Es gibt Self-Publisher. Man kann mit KI inzwischen sich Kochbücher selber zusammenstellen. Wir müssen uns da abheben und das geht nur durch Qualität. Die hat ihren Preis. Wir sind auch in der Schweiz tätig, da kostet alles ein bisschen mehr, also sind die Preise nochmal ein bisschen höher. Aber das ist eigentlich, glaube ich, unsere, wie soll ich sagen?
Die USP. Ja,
genau, ja. USP und das wird weiterhin so bleiben und sich, glaube ich, noch verstärken auch.
Wie sieht es denn überhaupt mit dem Kochbuchmarkt aus? Was ist deine Einschätzung? Es ist, glaube ich, bei Corona gab es einen riesen Hoch, ne? Und das ist, glaube ich, ein bisschen abgeflacht wieder. Wie sieht's aus gerade?
Ja, genau. Während Corona hat es wahnsinnig gut funktioniert, haben uns die Menschen die Bücher aus den Händen gerissen. Wir haben gedruckt wie verrückt. Und inzwischen ist der Markt gesättigt, das kann man, glaube ich, so sagen. Eher schwierig. Letztes Jahr war vom Umsatz her eher bescheiden, also rückläufig. Dieses Jahr wahrscheinlich auch eher im Krebsgang so, der ganze Markt. Man hat auch den Eindruck, es gab alles schon mal, ja, thematisch, inhaltlich, eigentlich war alles schon mal da, was macht man noch, ja. Irgendwie, wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt nichts mehr und warten 5 Jahre und dann kommen wir wieder. Ja. Aber es schon eher im Moment nicht ganz einfach, das ist so, ja.
Ja, aber es geht uns aber auch beim Aussuchen der Bücher genauso, dass man sagt, jetzt kommt dann das 15., 20. Italienbuch und dann schlägt man das auf und sagt, genau. Ja, es ist ja okay, dass man ein Italienbuch macht. Aber dann mach es doch vernünftig.
Oder man nimmt irgendein Land dieser Welt, macht das in vegan das dann hinter noch in 10-Minuten-Küche. So,
ja,
dann,
ja. Ja, man kann alles durchdeklinieren. Ja, Länderküche, ja. Fleisch, vegetarisch, vegan, dann schnell und kompliziert und so weiter. Ja, und
Jetzt gibt es ja Kochbücher schon sehr, sehr lange. Wie stellt ihr euch auf? Was macht ihr jetzt da draus?
Wir sind im Buchmarkt, sind wir uns ja gewöhnt, dass sich das Ganze in Wellenbewegungen vorwärts bewegt. Mal läuft es besser, mal weniger gut. Und der Buchmarkt per se ist jetzt keine Boombranche. Also wenn jemand viel schnell viel Geld verdienen will, arbeitet er nicht in der Buchbranche. Da macht er was anderes, ja. Und auf dem Buchmarkt wurden die letzten Jahre mit Fantasy und Young Adult viel Geld verdient. Eher nicht mit Ratgebern, aber das wird wieder kommen. Da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja, das sind so zyklische Bewegungen. Und wir machen weiter wie bisher und vielleicht eher nochmal sagen wir, okay, das haben wir alles schon gesehen, jetzt machen wir was anderes. Wir haben zum Beispiel im Frühjahr, jetzt kommt ein Buch mit Vivi D'Angelo, eine Fotografin, die den Deutschen Kochbuchpreis gewonnen hat, und ihrem Partner Josh Flato zum Thema Frittieren.
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Und Frittieren ist jetzt per se was, alle essen gern Frittiertes, ja, auf der ganzen Welt. Aber niemand, alle haben ein bisschen Hemmungen, weil eigentlich sollte man sich ja vegan ernähren, wenn man sich den Kochbuchmarkt anschaut. Und vielleicht mal sowas zu machen, ja, und sagen, hey Leute, wir verstehen uns, wir haben alle gern Frittiertes. Es gibt tausendjährige Frittierrezepte, also stehen wir dazu, essen wir gern, wir essen gern Pommes oder was auch immer, ja. Und da ist das Kochbuch dazu. Man muss ja sich nicht immer so ernähren, sondern hin und wieder ist okay.
Ist das der nächste Trend?
Frittieren. Ja, ist schon ein Art in die Gegentrend.
Schmeißt Fleisch in die Fritte und
ja, also ein Trend, genau. ein Trend geht hin zum Geschmack, ja, weil man gemerkt hat, glaube ich, vegane Ersatzprodukte, die gibt es, die haben ihre Berechtigung, aber die schmecken manchmal einfach nach nichts. Und ich will das Originalprodukt sorgfältig hergestellt. Und das ist dann auch nicht unbedingt viel ungesünder, weil es nicht verarbeitet ist. Oder ja, das stelle ich schon fest auf dem Buchmarkt, dass da wieder so ein bisschen, dass es auch eine Gegenbewegung gibt. Da gibt es Platz dann, wenn es Richtung gesund geht, dann gibt es nebendran wieder was.
Ungesund.
Raum für anderes, genau. Ja,
genau. Genussorientiert.
Genau.
Verstehe. Ja.
Das war der Blick in die Zukunft. Ich hätte mal gerne einen Blick in die Vergangenheit. Was ist denn Urs Lieblingskochbuch? Muss nicht aus dem Mathe-Verlag sein.
Ja, ein Buch, das ich wirklich gerne gemacht hätte, eines, das ich zu Hause auch immer wieder in die Hände nehme, ist von Nigel Slater, A Cook's Book, bei Dumont erschienen, vor 2-3 Jahren. Mhm. Ich finde das fantastisch, von der Größe, von der Aufmachung, die Rezepte, irgendwie 500 Seiten, Nigel Slater, Lieblingsrezepte, sehr stimmungsvoll, sehr gehaltvoll, auch geschmacklich, nicht kompliziert, mit schönen Geschichten dazu.
Probiert man dann eigentlich, an den Autor dran zu kommen?
Ja, jetzt Nigel Slater ist unmöglich. Also das ist ein Lizenzgeschäft und da gibt's diese sogenannte First-Option-Vereinbarung. Also wenn ein deutscher Verlag einen englischen Kochbuchautor vom englischen Verlag unter Vertrag hat, dann, wenn das nächste Buch kommt, wird zuerst der deutsche Verlag wieder gefragt, derselbe, ob wir das Buch machen. Und nur wenn die sagen, nein, möchten wir nicht, dann geht's in den Markt und dann kann man mitbieten, ja.
Okay, ist das Gebots.
So läuft das, genau. Es ist dann Angebotsrunden und.
Ja, alles nicht so einfach.
Nein, genau.
Urs, vielen Dank für deine Zeit.
Ja? Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte.
Ja, und das nächste Mal wird dann frittiert. Jetzt im Frühjahr.
Ja, genau, ja, auf jeden Fall.
Stinkt jetzt schon.
Ja, ich freue mich schon sehr auf das Buch.
Gut, ja. Freue mich auch, ja. Danke super. Euch. Ja.
Vielen Dank
in die Schweiz.
Macht's gut, ja. Tschüss nach Köln. Ciao.
Patrick.
So, Gregor, jetzt wissen wir,
Gespräch,
wissen wir, dass, wie Maggi in der Schweiz heißt. Maggi.
Ja, Maggi.
Was, hätte ich nie gedacht, dass Maggi in der Schweiz Maggi heißt?
Nein, siehst du?
Nein.
Wie du immer so schön sagst, war dieser Tag auch nicht umsonst.
Für alle Hörer da draußen. Ist doch schön. Wir haben alle was gelernt heute. Dieser Tag war nicht umsonst. Herrlich. So. Auch dieser Podcast war nicht umsonst.
Nein. Also für euch schon, weil ihr habt nichts dafür bezahlt. So. Aber was gelernt, ne?
Gelernt und was gehört. Mensch, toll. Und jetzt dann eine Suppe gekocht.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, das war's für dieses Mal. Ne?
So ist's, Gregor. So ist's.
Ja, alle Links zu der Folge.
Ja, findet ihr bei Kochbuchcheck?
Ja, nee, in den Shownotes.
So ist's.
Patrick, du kennst den Text immer noch nicht, oder was? Bei Instagram, Facebook findet ihr uns auch unter Kochbuchcheck. Ne? Ansonsten, übrigens. Ich habe jetzt das erste Mal gesehen, dass uns ganz viele Leute bei Spotify angeschrieben haben. Wir haben relativ viele Kommentare bei Spotify. Es tut mir leid, dass
wir haben die noch ganz, weil wir antworten.
Wir müssen antworten. Wir müssen antworten, Patrick. Es muss Antworten geben. Es tut mir leid. Es werden ab sofort werden die beantwortet. Und vielen Dank für eure Nachrichten. Ihr könnt uns auch jetzt weiterhin natürlich bei Spotify Nachrichten schreiben oder bei Social Media auf unseren Kanälen.
Ja.
Oder wir bekommen relativ viele Mails, da muss man schon ein bisschen nachforschen.
Ja, das ist richtig. Das ist so, ja. Ja, das ist so.
Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Ja, danke euch.
Ne?
Und, und jetzt, Patrick, machen wir eine Mehlsuppe.
Wir machen eine Mehlsuppe und ich danke dir auch, Patrick.
Ja, ich danke von Herzen, Gregor.
Einfach mal Danke sagen.
Einfach mal Danke sagen.
so.
Einfach mal Danke.
Ja,
weißt du, worauf ich mich freue? Aufs Wochenende. Nein. Ich freue mich sehr aufs Wochenende.
Okay.
Warum? Da bin ich eingeladen.
Okay.
Beim Kochbuchsammler.
Okay. So ein bisschen spannend.
Ja, das ist
spannend. Ich glaube, der kann nicht kochen.
Ja, ich will mal schauen.